Anpassung, Assimilation, Integration hat sicher erfreuliche, begrüßenswerte Elemente, hat aber auch immer gewisse Elemente, die man kritisch anschauen kann und bedauern kann. Und genau so war es in dem Sinn dann auch gewesen. Vor allem in dem Sinn. Weil es sind ja wellenweise Leute aus der Schweiz ausgewandert oder ausgewandert worden in die Regionen. Und was passiert ist, ist Folgendes. Die Leute, die schon in den 30er, 40er, 50er Jahren ausgewandert worden sind in die Gegenden und sich ein Stück weit angepasst haben, die sind schon da gewesen, wo die nächsten Wellen kommen. Und interessant ist, dass vor allem im Berner Oberland, wo eine relativ starke Zunahme vom Täufertum gefunden hat in den 70er, 80er und 90er Jahren, es sind Berner Oberländer gewesen, wo oft erst kurz vorher zum täuferischen Glauben gekommen sind, dann aus dem Berner Oberland weg sind, in Pfalz, ins Elsass, in Kraichgau und dort auf täuferische Gemeinschaften gestossen sind, die schon weiter ein bisschen angepasst gewesen sind. Es ist oft so, dass Leute, die eben gerade erst zum christlichen Glauben gekommen sind, oder vielleicht ist es generell, Leute, die eine gewisse Überzeugung erst gerade gewonnen haben, meistens ein Stück wie ein stärker schwarz-weiß Bild haben. Ja? Und radikaler sind und nicht so kompromissbereit. Und genau das ist ein Stück weit passiert. Die späteren, primär oberländischen Flüchtlinge sind in diesen Regionen auf schon assimilierte Täufergemeinden gestossen, sind schockiert gewesen und sind zum Crash gekommen. Das ist die Entstehung der Amischen. Aber ich gehe jetzt noch einmal zurück und probiere die Sachen ein bisschen deutlicher noch zu machen vor dem Hintergrund von dem, was in Steffisburg gelaufen ist. Was sind die wichtigsten Ereignisse jetzt gewesen, konkret täufergeschichtlich, die auch den Raum Thun betroffen haben? Noch einmal, ich gehe schneller drüber weg, 1650 rum, also nach dem Bauernkrieg. Das Täufertum hat erneut zugenommen. Die Hardliner setzen sich in der Täuferpolitik weitgehend durch. Holländische Mennoniten intervenieren zugunsten von ihren verfolgten Glaubensgeschwistern in Bern, verärgern damit die Berner Obrigkeit. Und die Berner Obrigkeit muss schauen, hier immer wieder gewisse Kompromisse zu machen. Insgesamt gilt aber das, was ich hier als Zitat genommen habe, Täufer sollen fortgeschafft werden, bis das ganze Land soweit möglich von diesem Unkraut bereinigt sein wird. Also das war etwas Vokabular, gewesen, das man gebraucht hat, Unkraut, das auszureissen ist. 1668 ist ganz kurzfristig einmal, kann man sagen, einer, vielleicht ein paar Softies sind ans Ruder gekommen. Man hat einmal probiert, das Täufertum auf eine umgänglichere Art und Weise ihm zu begegnen, Gespräche aufzunehmen. Man hat insbesondere Leute von Steffisburg, die das Täufertum sehr stark zugenommen hat, eingeladen zu einem Gespräch nach Bern. Aber die meisten haben das verweigert und sind nicht gekommen. 1670 wendet sich jetzt wieder, die Hardliner kommen wieder ans Ruder und ein systematisches Aufspüren von Täufer und Täuferinnen setzt jetzt ein, auch etwas, was in Steffisburg ganz konkret geworden ist. Also man probiert Täufer aufzuspüren durch Huldigungen, das geht um Eidschwören und wer nicht schwört, ist ziemlich klar, der hat sich geoutet als Täufer. Oder man organisiert militärische Musterungen, wer nicht erscheint, wahrscheinlich ein Täufer. Oder man hat ermutigt zur nachbarschaftlichen Denunziation. Also, ist euer Nachbar irgendwann ein Täufer? Haben wir schon lange nicht gesehen im Gottesdienst. Weisst mehr? Und wenn man es nicht sagt, dadurch, dass die Leute oft gerade in Steffisburg miteinander verwandt oder verschwögert gewesen sind, hat man natürlich nicht so offen geredet. Umso mehr als der gefragt hat, der Pfarrer ohnehin ein Fremder gewesen ist. Der ist von auswärts gekommen. Und mit dem hat man ohnehin nicht viel zu tun haben. Er hat mir also Belohnungen ausgesetzt und gesagt, wenn du etwas sagst, wird das unter uns bleiben. Aber ich kann dir versprechen, du kriegst etwas. Das hat manche zum Umkippen gebracht. Oder man hat Spitzel angeworben, Täuferjäger. Das sind dann oft auch Auswärtige gewesen, weil es einheimisch niemand gemacht hat. Interessant, es gibt in Steffisburg mehrere Beispiele, wo wohlgesinnte Nachbarn, wo keine Täufer gewesen sind, so Täuferjäger, die auftaucht sind, verprügelt haben. Einfach auf eine andere Art von Solidarität. Damit hat man auch der Obrigkeit eins auswischen können. Wichtig auch die Geiselhaft. Bern hat eingesetzt und gesagt, uns ist sehr klar, wir haben Informationen bei euch in Steffisburg gibt's 18 Täufer und Täuferinnen. Die sind nicht parat, uns die auszuliefern. Eine vergleichbare Anzahl von Leuten, angesehene Bürger aus Steffisburg, kommen in Geiselhaft nach Bern auf ihre Kosten, so lange, bis belegt ist, dass Steffisburg täuferfrei ist. Das war eine Taktik, die Bern jetzt ab den 1670er Jahren relativ systematisch durchgeführt hat. Das ist ans Portemonnaie gegangen. Und wenn es ans Portemonnaie geht, dann wird es delikat. Mit dieser Massnahme ist es Bern einigermaßen gelungen, die dörfliche Solidarität aufzuweichen. Interessant ist eben, dass in Steffisburg ein Pfarrer dran war, der erstens einmal eine außerordentlich lange Amtszeit hatte, nämlich über 40 Jahre. Und zweitens ein äußerst systematischer Aufspürer war von Täuferinnen und Täufern. Und das im Chorgericht immer wieder untersucht hat, was hier läuft. Einfach damit Sie einen Eindruck haben, wie das aussieht, wenn so ein Pfarrer freudereich Notizen macht. Sie haben x Chorgerichtsmanual in Steffisburg, wo der Pfarrer freudereich beschrieben hat, äußerst detailliert, ein Reichtum an Detail, was in diesem Dorfleben passiert ist. Da ist das Täuferische nur ein ganz kleines Ausschnittli. Also, das wäre faszinierend, einmal die Bücher sorgfältig durchzuschauen, vielleicht sogar zu edieren und einmal eine Arbeit darüber zu schreiben. Also wenn irgendjemand unter Ihnen ist, der irgendwann einmal müsste, eine größere Geschichtsarbeit schreiben, faszinierend. Ja. Natürlich habe ich jetzt nicht können in den letzten Jahren die x Bände, x 100 Seiten lang, Wort für Wort durchzuschauen, aber man entwickelt mit der Zeit so einen gewissen inneren Scan, wo relativ rasch merkt, ist das Wort Täufer drin, nicht? Und dann, zum Beispiel da oben ist es. Also wenn es dann gerade noch so oben, so weit oben ist, nicht noch, haltet man den an. Das ist aus dem Jahr 1671, wo er sagt, sind abermal die bewussten und teils auch verdächtigen Wiedertäufer mit Ernst zu erscheinen vermahnet worden und so weiter. Und dann liest man ein bisschen weiter. Und der Pfarrer hat also detailliert notiert, was alles läuft in seinem Dorf und insbesondere auch, wer nicht zum Obermahl erscheint, wer nicht zum Gottesdienst erscheint, wer nicht zum Examen erscheint, wer seine Kinder nicht zur Kinderlehre schickt. Und das gibt so eine Art, so eine richtige, so ein Dorfbild, wer wo steht. Ja? Und ist eine Quelle, wie sie in deren Intensität, meines Wissens in Bernbiet, nie existiert. Einfach um den Eindruck zu geben. Also das ist der Pfarrer Freudereich, der 40 Jahre lang da war. Bern setzt jetzt auch mit einer kontinuierlichen und immer strengeren Bestrafung ein, mit langen Haftstrafen, inklusive Folter, vor allem natürlich bei Täuferlehrer. Zum Beispiel der Peter Farni, ich weiß nicht, ob das der gleiche ist, der hier auch ist. Es gibt so viele Peter Farnis, nicht? Es gibt immer die gleichen Vornamen und immer die gleichen Familiennamen. Das ist ein ziemlich delikates Beispiel, weil der ist unter so schwierigen Bedingungen im Gefängnis in Bern, dass er am Schluss aus Verzweiflung und Resignation etwas gemacht hat, was meines Wissens auch einmalig ist, dass er sich offensichtlich selber das Leben genommen hat. Der war so verzweifelt gewesen im Gefängnis. Das war äußerst peinlich gewesen für die Obrigkeit, weil sie den Eindruck hatte, wenn das rauskommt und dann heisst, wir haben den innen sogar noch umgebracht, ist es ganz schlimm. Ja? Also der Peter Farni ist 96 in einer Blutlache aufgefunden worden im Gefängnis und man vermutet, er hat sich selber das Leben genommen. Aber ganz sicher ist man nicht. Weitere Sachen, also ausschmeizen und zeichnen, also ausschmeizen, auspeitschen. Zeichnen ist brennen mit Brenneisen, hat man den Leuten den Bär aufbrennt, weil man hat sie ja ausgewiesen, und zwar ewig ausgewiesen. Die dürfen nie mehr zurückkommen. Wenn man den Bär aufbrennt hat, ist deutlich sichtbar, dass das einer ist, der nicht mehr zurück dürft. Ja? Was wichtig ist, auch noch in Bernbiet, das ist natürlich Güterkonfiskation. Dass man also diesen Leuten, das sind zum Teil reichere Leute gewesen, das sind zum Teil aber auch ärmere gewesen, aber vor allem die Reicheren haben zum Teil riesige Güter abgenommen. Ja? Und die sind ins Täufergut reingekommen. zur Verwendung in der eigenen Kirchgemeinde, also in Teufelgut Steffisburg, hat es viel Geld gehabt. Das soll eingesetzt werden für die eigenen Armen, für den Unterhalt von Kirchen. Zum Teil hat man Musikinstrumente angeschafft, zum Teil hat man Schullehrer besoldet, weil man gesagt hat, eine gute Schule ist auch gut gegen das Täufertum, weil zum Täufertum gehen nur Dumme. Ja. Also bessere Schulbildung entzieht dem Täufertum den Boden. Das Täufergut. Oder wenn jemand zurückgekommen ist, also Kinder von Täufern und Täuferinnen und bezeugt haben, sie sind jetzt reformiert, sind reformiert getauft, können einen Antrag stellen, dass sie ihren Erbanteil können beziehen. Also eine Konversion zum reformierten Glauben hat sich von manchen enorm auszahlen können. Denn das sind teilweise enorm hohe Beträge, die zur Diskussion gestanden sind. Was auch wichtig ist, dass Bern gesagt hat, Verbot vom Handel mit Täufern. Die Täufer haben probiert, bevor man gemerkt hat, dass es Täufer sind, ihren Besitz legal zu verkaufen und dann mit dem Erlös wegzugehen. Das hat die Obrigkeit natürlich gemerkt und wollen unterbinden. Darum hat sie gesagt, wir verbieten den Handel mit Täufern. Und wer mit Täufern etwas zu tun hat, dann sind die Täufer plötzlich weg. Die Käufe und Verkäufe erklären wir von null und nichtig. Und alles Geld hat er verloren, wenn er mit Täufern gehandelt hätte. Also das ist clever gewesen, aber perfid. Ja. Galeerenstrafe natürlich. Also wer auf Galeeren gekommen ist, ist in der Regel nicht mehr lebendig zurückgekommen. Ja. Ich könnte jetzt natürlich über jeden Punkt noch drei Anekdoten erzählen, aber ich lasse das. Strafe von Täuferbeherbergungen. Besonders dramatisch ist das dort geworden, wo zum Beispiel Frauen, Täuferinnen, ausgewiesen worden sind. Der Mann war nicht Täufer und ist auf dem Hof geblieben. Später, wo es schwierig geworden ist im Elsass, wo wieder Krieg waren, haben viele von diesen Leuten wieder probiert, Unterschlupf zu finden in ihrer alten Heimat. Das hat dazu geführt, dass Ehemänner bestraft worden sind, weil sie ihre eigenen Frauen beherbergt haben. Ja. Manchmal war es auch so, dass die Leute eigentlich nicht mehr zurückkommen durften, sind aber in der Nachbarschaft gewesen, auf irgendwelchen Alpen, also im Schangnau hinten oder im Luzernischen. Und interessant ist, dass eigentlich Frauen von Leuten, die schon längstens ausgewiesen wären, kontinuierlich weitergeboren haben. Ja. Und die Kinder sind getauft worden, eingetragen worden im Kirchenbuch. Die Täufer haben selber ihre Kinder nicht zur Taufe gebracht. Das sind meistens wohlgesonnene Verwandte gewesen, die das für sie gemacht haben, um Scherereien zu verhindern. Das gibt einen Eindruck, was passiert ist, auch auf der Geburtenszene und erlaubt es, interessante Querverbindungen zu ziehen. So viel dazu. Jetzt nähere ich mich aber doch den Amischen an, weil das habe ich ja eigentlich versprochen. Aber ich denke, Sie sind jetzt mittlerweile einigermaßen gut vorbereitet. Jetzt müssen Sie nur mal schauen, dass ich die richtige Folie hier wieder hole. Also eine von den ganz grossen Verfolgungswellen war in den 1670er Jahren. Die Berner Obrigkeit hat hier wieder reihenweise die Leute auf die Galeeren verdammen. Nur dank Intervention aus dem Elsass und von Holländern hat Bern darauf schweren Herzens verzichtet und hat eingewilligt, dass bei Nacht und Nebel etwa 700 alte, junge Frauen, Kinder ausgewiesen sind im Winter. Die sind unter erbärmlichsten Bedingungen in die Pfalz, oft zu Fuss. Und wir haben Beschreibungen, in welchem Zustand sie dort angekommen sind. Die wären im Prinzip im Tod geweiht gewesen, wenn nicht die holländischen Mennoniten umgerechnet auf heutige Verhältnisse Millionenbeträge gespendet hätten, um diesen Leuten einen Wiederaufbau zu ermöglichen. Ich habe eine ganze Reihe von Steffisburgern, die auch dort dabei gewesen sind. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Leute ein. Aber das war schon ein erstes Mal, wo manche Steffisburger ausgewiesen worden sind. Wenn Sie interessiert sind, da sehen Sie ein paar Namen. Aber es sind viel mehr, es sind Dutzende von Steffisburger gewesen. Ja. Allerdings war dann der Krieg wieder in diesen Regionen gewesen, im Elsass, Kraichgau, Pfalz. Berner haben probiert zurückzukommen, um Zuflucht zu suchen hier im Bernbiet. Bern hat das gewusst, hat an der Grenze gesagt, passet auf und lehnt nicht zu, dass die Täufer wieder reinkommen. Interessant ist jetzt, dass aber insbesondere so Rückkehrer jetzt im Bernbiet eine intensive Werbetätigkeit entfaltet haben und viele Leute jetzt in dieser Phase zum Täufertum übertreten. Also in dieser Phase von Unrast und von Unzufriedenheit kommen die Rückkehrer ins Bernbiet und insbesondere Thun Steffisburg gibt es Hinweise, die deutlich machen, in dieser Phase sind jetzt sehr viele Leute aus Steffisburg haben andockt beim Täufertum, obwohl es ja eigentlich sehr gefährlich war. Eine von diesen zentralen Figuren in dieser Phase, die jetzt zum Glauben, zum täuferischen Glauben gekommen ist, ist der Jakob Ammann. Der war gut reformiert, ist aufgewachsen in Erlenbach, ist mit seinen Eltern auf Oberhofen. Dort hat er von seinem Vater das Schneiderhandwerk gelernt, ist Schneidermeister geworden. Und dann wird es interessant. Also Ende 70er Jahre zeichnen sich plötzlich Entwicklungen ab. Das heisst, der Jakob Ammann war schon eine Zeit lang nicht mehr beim Obenmal. Man sagt, man muss mal ein bisschen genauer schauen, was jetzt läuft. Und jetzt ist interessant. Heute haben wir die Quellen und Aktenlage schön zusammen. Jetzt geht man in die Akten und schaut, was ist jetzt passiert. Etwas, was vor allem im Raum Thun jetzt noch und noch praktiziert wird. Auf äußerst clevere, geschickte Art und Weise, auf teilweise äußerst komplizierten Weg, hat man mit finanziellen Transaktionen probiert, den eigenen Besitz unverdächtigerweise so lange umeinander zu jonglieren, bis man am Schluss den Erlös ein Stück weit gehabt hat oder einen sicher noch immer deponiert hat. Und dann ist man abgetaucht und weg. Sodass es im Gegensatz zum Emmental, wo ich den Eindruck hatte, es ist der Obrigkeit gelungen, ziemlich alles an Besitz quasi zu konfiszieren, ist im Oberland enorm viel durch die Netze durch. Wahrscheinlich aufgrund von der grossen Solidarität von der Bevölkerung von Steffisburg, wo ein ganzes Netz war, von Leuten, die zum Teil wichtige Funktionen begleitet haben im Steffisburger Dorfleben. Also wo nicht nur an abgelegenen Höfen ganz weit weg sind, sondern mitten im Dorf, zum Beispiel eine Familie Joder, vis-à-vis vom Wirtshaus, ja, wo man weiss, der Jakob Ammann ist dort einmal gewesen und hat eine Täuferversammlung gehabt, und man ist ihm auf die Schliche gekommen. Und die Leute, die ihn beherbergt haben und die dort gewesen sind, sind alle aufgeboten worden. Zuerst nach Thun ins Schloss, zum Schultheiss, und dann nach Bern, und haben eine Rechenschaft ablegen. Sehr viele Leute sind jetzt sozusagen klammheimlich zum Täufertum gegangen, haben aber kein Coming-out gehabt in dem Sinn, haben sich nicht geoutet, plötzlich sind sie nicht mehr da. Und ihre Besitz taucht aber auch nie auf im Täufergut. Es ist ihnen offensichtlich gelungen, zum Teil grosse Summen mitzunehmen und mit dem haben sie sich dann können, eine Existenz wieder aufbauen, entweder in der Pfalz, im Kraichgau oder im Elsass. Der Jakob Ammann ist eine zentrale Figur. Wie gesagt, er ist erst gerade eben zum täuferischen Glauben gekommen. 1690, er war auch äußerst verschwiegen gewesen, also er hat kaum Spuren hinterlassen. Ich bin immer wieder besonders glücklich gewesen, wenn ich wieder irgendjemanden gepackt habe. Und eben das eine war, wo er bei einem Christen, Joder, vis-à-vis von dem Wirtshaus in Steffisburg, es hat es nur eins gegeben, das weiss ich gar nicht, vis-à-vis von dort war er gewesen. Die Massnahmen werden jetzt in den 90er Jahren noch einmal verschärft. Interessant ist, dass zwei angesehene Steffisburger Chorrichter, die selber mehrere täuferische Kinder haben, auf eigenen Wunsch aus dem Chorgericht zurücktreten. Weil dort müssten sie von Amtes wegen sagen, was sie wissen. Und sie haben monatelang geschwiegen und jetzt wird es alles wie heisser. Dann haben sie gebeten darum, dass man ihnen das Amt erlässt und sind zurückgetreten. Ja? Also nur zwei, also die Joder und Kaufmann, das sind übrigens bis heute Täufer oder Mennoniten-Clan weltweit, da gibt's, ich würde sagen, Tausende von Joders und von Kaufmanns, in Frankreich und insbesondere in Nordamerika. Ja, alles Steffisburger. Also, die Namen, die Sie am Anfang gesehen haben auf dieser Folie, etwa 80% von diesen Familiennamen haben Tausende von Nachkommen, insbesondere in Nordamerika. Alles Steffisburger. Ja. 1693 ist ein Schlüsseljahr, gerade auch für Steffisburg. Ein selbstkritisches Gutachten von der bernischen Pfarrerschaft. Redet für eine mildere Täuferpolitik. Die Hardliner sind hier nicht so stark drin gewesen. Hardliner wie zum Beispiel auch ein Pfarrer Freudereich von Steffisburg. Der Pfarrer von Lützelflieh, der Georg Thormann, hat eine gemässigt antitäuferische Schrift publiziert. Er war ein Pietistenpfarrer, der eher sanft mit dem Täufertum ins Gespräch kam. Oberländerpfarrer haben gesagt, So wie du aus deinem Emmental aus ein Täufertum charakterisierst, das ist viel zu mild. Also bei uns weht ein rauerer Wind. Was war der rauere Wind? Der rauere Wind war wahrscheinlich jetzt die täuferische Richtung von einem Jakob Amann. Der Jakob Amann ist ein radikaler, kompromissloser Kirchenleiter und Theologe und er hat insbesondere im Oberland Gefolgschaft gefunden. Ja? Im Emmental nicht. Im Emmental hat man eher gefunden, das ist radikal, das ist extrem. Und 1693 ist ja interessanterweise jetzt auch ein Jahr, wo man gesagt hat, der Steffisburger Pfarrer wird dem umfangreichen Täufertum im Hinterland von der Zulk einfach nicht Meister. Wir müssen dort hinterher eine neue Pfarrei anfangen, damit man das besser kontrollieren kann. Zum Teil mit Hilfe von Täufergut ist dann ja die Kirche gebaut worden, wie Ihnen das bekannt ist. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Geduld, dass ich ganz schnell jetzt das Amische, was hier jetzt passiert, noch rasch umreissen. 1693 ist der Jakob Amann wieder im Bernbiet. Und zwar zusammen mit ein paar elsässischen Gemeindeleitern. Wenn man die Namen anschaut, das sind Oberländer. Ja. Blank, Steffisburg. Zimmermann, Steffisburg. Das sind neu zum Täufertum gestossene, ausgewanderte Täufer, die im Elsass schockiert waren über das angepasste Täufertum, jetzt auf Pastoraltour gehen, zurück in die Schweiz und werben für eine radikalere, kompromisslosere Täuferlinie und sagen, wir sind drauf und dran, irgendwie so wischiwaschig uns anzupassen. Ja. Zurück zu einer radikalen, konsequenten, kompromisslosen Gemeindedisziplin, viel stärker schwarz-weiss. Mit allen Stärken und Schwächen, die so theologische Positionen haben. Ja. Und jetzt kommt es zu schweren Meinungsverschiedenheiten. Und es kommt im Sommer 93 bei einem Treffen auf der Friedersmatt bei Beauville und dann auch im Elsass, verschiedene Treffen, kommt es zum Bruch. Und zwar nicht nur in der Schweiz, also das Schweizer Täufertum zerbricht, sondern bald mit ihm zusammenhängende elsässische und süddeutsche Täufertum. In der Schweiz, im Bernbiet, ist es allerdings auch ein Stück weit eine geografische Zweiteilung. Das Oberland ist fast ausschließlich amisch. Also amisch kommt von Ammann, nicht? Also amisch, vielleicht haben wir am Anfang zwei M gehabt, amisch, ja. Oder dann amisch, mit radikaleren theologischen Position, separatistischer, strengere Gemeindedisziplin. Und das eher Oberaargauer, Emmentaler Täufertum ist kritisch geblieben gegenüber dem Ammann. Und so hat es die Zweiteilung gegeben, wo seitdem eigentlich Tatsache ist, der Ammann war weiterhin im Bernbiet, hat wohl weiter geworben, auch bei seinen Leuten und gesagt, ab, hauen Sie ab, die haben keine Chance, dort zu bleiben, gehen. Und man hat ihm weitgehend Gefolgschaft geleistet. Die Oberländer sind gegangen, reihenweise. Ja. Emmentaler nicht, die sind geblieben. Interessant ist auch, dass sie gesagt haben, im Moment ist die Situation so offen in der Schweiz, für unsere Überzeugungen, für unseren Glauben, für eine gewisse Radikalität von persönlichem Glauben, wenn wir jetzt einfach abhauen, dann können wir eigentlich sozusagen die Ernte, die uns Gott doch eigentlich vorbereitet hat, können wir gar nicht einfahren. Sollen wir jetzt einfach nur davonlaufen? Ja? So ist argumentiert worden, hier und her, die Emmentaler sind geblieben. Die haben gesagt, wir ducken uns ein bisschen, wir haben schon viele Verfolgungen gehabt, wenn der schlimmste Sturm offen ist, können wir mal wieder rauf. Ja? Die Amischen haben gesagt, wir gehen. Ja? Die Hardliner haben sich in Bern wieder eindeutig durchgesetzt. Also Endlösung in der Täuferfrage war ein Thema gewesen. Wiederum sind aus Thun Steffisburg sehr viele Leute weg. Versöhnungsversuche zwischen den beiden Täufergruppen sind gescheitert. 1710 hat Bern so eine Radikalvariante Zuflucht genommen. Eine Deportation von 56 angekettet auf Schiff. Rhein abwärts. Man hat einen Vertrag unterzeichnet, schon 10 Jahre vorher, mit einer holländischen Handelskompanie, die gesagt hat, wenn die uns garantieren, dass die Leute mitnehmen, sodass sie nie mehr zurückkommen, dann bekommen sie gutes Geld. Ja. Interessant war hier, vom Moment an, wo die Leute die holländische Grenze überquert haben, haben die holländischen Behörden alle befreit und gesagt, das ist menschenunwürdig, was die hier machen. Ja. 1711 ist es wiederum auf holländischen Druck zu einer zeitlich befristeten Amnestie gekommen von der Berner Behörde, wo sie ein paar Monate Zeit gegeben haben, um zu sagen, die dürfen sich alle melden, auf Listen eintragen, einen Monat, zwei Zeit, um eure Güter zu veräussern und mitzunehmen. Aber die Zeit war so kurz, das hat den meisten nicht gelenkt. Bezeichnend war aber, fast alle Amischen haben sich in die Liste eingetragen und sind gegangen. Emmentaler fast niemand. Oder die, die mussten gehen, weil sie schon gefangen waren. Die sind zu Basel ab dem Schiff geflüchtet, zu Breisach ab dem Schiff geflüchtet, zu Mannheim ab dem Schiff geflüchtet, zu Köln ab dem Schiff geflüchtet. Und auf Umweg sind sie ein paar Wochen später wieder in der Schweiz gewesen. Aber dann sind sie stark dran gekommen. Damit habe ich im Prinzip schon gesagt, warum es im Oberland keine Täufer mehr gibt. Ja. Die Amischen sind über kurz oder lang sozusagen restlos gegangen. Und zwar ist interessant, es war eine biblische Argumentation gewesen. Die Amischen haben argumentiert mit dem Text aus den Evangelien, was heisst, wenn sie die irgendwann nicht aufnehmen in einer Stadt, dann spiel nicht Märtyrerlis. Ja. Schüttle den Staub von den Füßen und gang. Und sie sind gegangen. Die Emmentaler haben anders argumentiert. Sie haben mit einem Vers aus dem Psalm argumentiert, Psalm 24, was heisst, die Erde ist des Herrn und alles, was darin ist. Wenn die Erde des Herrn ist, dann hat kein irdische Obrigkeitsrecht, irgendjemandem zu verbieten, dass ich da sein kann. Wir bleiben. So hat es eine Art nicht nur eine theologische Selektion gegeben, sondern auch eine geografische. Das ist der Grund, warum etwa ab 1720 im Oberland, von wenigen Ausnahmen abgesehen, praktisch keine Dörfer mehr gegeben hat. Die sind alle gegangen. Allerdings in sehr grosser Zahl sind sie gegangen, mit sehr zahlreicher Nachkommenschaft. Und Nachkommen von Steffisburger Täuferinnen und Täufer machen einen ganz wichtigen Teil aus vom heutigen französischen Täufertum und insbesondere vom nordamerikanischen Täufertum. Sie sind also weggegangen, primär einmal in Neuenburg-Jura, in Solothurn-Jura, quer durch. Und ich muss im Rahmen meiner Forschungen ohnehin die Sachen alle mal zu Papier bringen und ausführlich beschreiben. Also Steffisburg wird ein wichtiges Kapitel sein, wenn Sie es interessiert, vielleicht in etwa ein bis zwei Jahren, können Sie Detail nachlesen, was hier alles passiert ist. Damit wäre ich am Ende von meinen historischen Ausführungen. Ich habe eine allerletzte Folie nur darum noch vorbereitet, um, auch wenn in Steffisburg im Prinzip jetzt nichts mehr gelaufen ist, Ihnen doch mit einem Blick noch die weitere Geschichte vom Täufertum kurz zu umreissen. Die Täuferkammer ist aufgehoben worden in Bern 1743. In der Helvetik, französische Revolution, ist die alte Herrschaft zusammengebrochen. Glaubens- und Gewissensfreiheit ist proklamiert worden, ein Duldungsgesetz. Es hat zwar noch einmal eine Rückwärtsbewegung in der Restauration. Es hat dann 1820 eine Art Waffenstillstand gegeben, dass man die Täufergemeinden faktisch anerkannt hat und gesagt hat, wir akzeptieren eure Notizen über Taufen und Ehen. Interessant ist aber gesehen, dass Bern gesagt hat, nur auf dem Stand von 1820, wer dann Mitglied ist. Wer später dazukommt, hat das Recht nicht mehr. Also, das war ein Proselytenverbot. Man hat nicht dürfen werben von der eigenen Glauben. Und es hat dann eigentlich keine neuen Leute dürfen dazukommen. Aber der Kampf der Berner Obrigkeit, kirchlich, ist natürlich jetzt schon längstens nicht einfach nur gegen die Täufer gegangen, sondern im Rahmen der Erweckungsbewegung, nicht von der Bildung der evangelischen Gesellschaft, evangelische Gemeinschaft, Methodistenkirche, Baptistenkirche, und so weiter, Grisona-Gemeinde, freie evangelische Gemeinde. Gegen all die hat sich das ja gleicherweise gerichtet, die Auseinandersetzung von Landeskirchen und sich bildenden Freikirchen oder sonst frommen Kreis, Stündlerkreis. Nicht? Ja. Das ist die Zeit. In dieser Phase entstehen die Neutäufergemeinden. Im 19. Jahrhundert hat es lange Auseinandersetzungen um die Einführung der Wehrpflicht. Und wiederum gibt es grosse Wellen von Täufern und Täuferinnen, die dort hingehen, wo sie nicht mehr Militärdienst leisten. Das ist insbesondere in Nordamerika. Es gibt in dem Sinn ein Vakuum, auch ein geistliches, das dann durch Erweckungsbewegungen neu gefüllt wird. Im Zusammenhang mit vielen anderen Erweckungsbewegungen, die auch im Rahmen der Landeskirche ja relativ stark gewirkt haben. Es kommt um 1900 zu einer internen Spaltung bei den Neutäufern. Das ist vielleicht etwas, was sich manche auch schon gefragt haben. Es gibt ja ganz konservative Neutäufer, die mit keinerlei anderen Kirche irgendetwas zu tun haben. Die gibt's da, die nächste von hier ist wahrscheinlich in Münsingen, die gibt's noch in Lützelflieh oder in Bärau und so weiter. Das ist eine Gruppe, die hier entstanden ist. Das Täufertum, das Mennonitentum, hat in der Schweiz auch grosse Entwicklungen durchgemacht, grosse Transformationsprozesse, geografisch, soziologisch, theologisch. Das ist nicht das Thema von heute oben. Aber ich würde es einfach noch vielleicht abrundend in dem Sinn sagen, dass in den letzten 30, 40, 50 Jahren natürlich auch enorm viel von Begegnungen zwischen ehemals verfindeten Kirchen stattgefunden haben. Viel Schritt auch von einer gegenseitigen Wertschätzung und Achtung, sogenannte Schritte der Versöhnung, dass beide Kirchen wahrscheinlich schon gemerkt haben, man braucht einander. Jede hat gewisse Stärken, aber auch gewisse Schwächen. Und wenn wir besser im Dialog wären, würde es wahrscheinlich gelingen, in einer zunehmend nicht mehr sehr christlich interessierten Welt ein glaubwürdiges Zeugnis vom christlichen Glauben zu leben, wenn wir es miteinander machen, als wenn wir es gegeneinander machen oder wenn wir es nur nebeneinander machen. Und das wäre in dem Sinn die neuere Entwicklung. Und ich schließe den Bogen dort, wo ich arbeite und wo ich gehört habe, freundlicherweise, dass sie sogar die Kollekte dafür empfohlen haben. Nicht? Das ist eine Ausbildungsstätte, die von den täuferischen Gemeinden in Europa getragen wird, wo aber nicht nur für unsere Kirchen eigentlich ist, ich gehöre selber auch dazu, sondern ein Angebot ist für alle Kirchen. Das ist etwa die Hälfte der Studierenden sind aus täuferischen Kirchen und die andere Hälfte sind aus Landes- und Freikirchen irgendwann. Ein Angebot, das wir anbieten, das wir probieren, auch vielleicht aus dem Zeugnis, aus dem radikalen Zeugnis von christlichem Glauben zu prüfen, was daran ist gut, was können wir heute umübersetzen, wo hat es Schwachstellen, wo man muss sich anders orientieren. Also, es ist eine Institution und eine theologische Ausbildungsstätte, die probiert, aus der Geschichte und der Gegenwart eine glaubwürdige Form von Christuszeugnis zu entwickeln, miteinander zu erarbeiten, zu teilen und möglichst rauszutragen in unsere Kirchen und in unsere Welt. Und vielleicht ein Stück weit auch von diesem täuferischen Zeugnis, von einer täuferischen Radikalität, aber vielleicht auch eine täuferische Form von Zivilcourage, wo nicht immer nur mit Fahne nach irgendwelchen Wind hängt, sondern einfach probiert, etwas durchzuführen, wo man eigentlich davon überzeugt ist, dass es jetzt dran ist. Das wäre vielleicht in dem Sinn der Bogen geschlossen. Und ich hoffe, dass ich Ihre Geduld nicht allzu sehr auf die Folter gespannt habe. Um halb sollte sie ja fertig sein. Und wenn Sie noch ein paar Fragen haben, dann bleiben jetzt nur noch ein paar Minuten. Aber ich hoffe, Sie haben einen Eindruck bekommen, warum Steffisburg täufergeschichtlich ein wirklich zentraler, wichtiger Ort ist und in Mengen bei weitem wichtiger als x Emmentaler Dörfer, die sich jetzt im Glanz vom Täuferjahr einmal bald ein Jahr lang gesund haben. So.
Wir danken vielmals, Herr Dr. Hans-Peter Jecker, dass ihr uns so illustriert erzählt habt, wie das ist gegangen mit den Täufern hier und den Amischen. Übrigens, hier oben links ist der Pfarrer Freuderich auch verewigt auf dieser Tafel. Für die Leute, die das noch studieren möchten. Von ihm ist hinten noch eine Grabtafel. Und ja, nur mal so, einfach nur am Rand erwähnt. Er hat also hier noch durchaus noch Spuren hinterlassen. Er ist ansonsten eigentlich, was ich gehört habe, in der Kirchgemeinde sehr beliebt gewesen. Aber anscheinend im Zusammenhang mit den Täufern doch nicht ganz so. Kann man sagen. Weitere Fragen von euch an Herr Jecker? Ja, der Peter Frey.
Es gibt in der Burgergemeinde Steffisburg eine Urkunde, die vom Rat von Bern an Schultheiss Dachselhofer in Thun ist, aus dem Jahr 1737. Dort ist die Rede davon, dass der Christian Blank vom Stande Solothurn zu 10 Jahren Galeere verurteilt ist worden und dass jetzt seine Frau, Maria Müllerin von Rinkenberg, Blank, mit 2 Kindern von Steffisburg muss aufgenommen werden. Es geht aus der Urkunde hervor, dass die, der Blank und seine Frau, in der Jugend zum katholischen Glauben übertreten sind und jetzt dem religiösen Irrtum wieder abgeschworen haben und aus diesem Grund nimmt sie dann unsere Gemeinde auch wieder auf. Wir wissen aber nichts sonst von Täufertum, aber ihr habt ja vorhin gesagt, Blank Das ist ausgesprochen ein Name, der dort dazugehört. Könnt ihr etwas dazu sagen?
Details von dem, was Sie jetzt sagen, sind mir nicht bekannt, aber es klingt vertraut. Also erstens einmal, der Planck-Clan, der Täufer, ist zur Hauptsache kommt vom Weiler Riederer. Und zwar schon seit lang vor dieser Zeit, also schon Anfang 17. Jahrhundert, hat es täuferische Blancs von Riederer. Christenblank gibt es verschiedene Täuferische. Viele von den Oberländer Täuferinnen und Täufer sind in einer ersten Phase tatsächlich einmal in Solothurner Jura gegangen und haben dort Unterschlupf gefunden. Manche haben pro forma durchaus auch dort ihre Kinder taufen lassen. Das heisst aber in dem Sinn noch nicht, dass sie in dem Sinn schon einen Religionswechsel vollzogen haben. Meistens ist es nur gewesen, die Täufer haben gesagt, wenn euch so viel dran liegt an einer Taufe, dann netzen halt unsere Kinder. Aber das ist nicht mehr, als dass sie nass werden. Eine geistliche Bedeutung hat es nicht. Sie haben auch gesagt, damit ist es dem Kind noch einfacher, wenn es sich nicht so einem schweren Weg vom täuferischen Glauben bekennen will, ist es notiert in einem Kirchenbuch, in dem Sinn rechtlich abgesichert und hat ein einfacheres Leben, als wenn es nie drinnen ist. Das Beispiel von Galerenstrophe der Solothurner passt durchaus ins Bild. Es hat auch noch einen Steffisburg gegeben, der von Bern aufs Galeren gekommen ist, Hans Walter, 1734. Also es passt durchaus rein. Und dass so ein Christen Blank plötzlich auch wieder auftaucht, passt rein. Es ist natürlich schon so, viele von diesen täuferischen Eltern haben Kinder mitgenommen. Oder haben probiert, sie mitzunehmen. Manchmal hat man sie da gehabt und dann sind sie vergeltstagt worden. X neu mehr durch. Mag auch sein, dass der Christen Blank Kind ist von täuferischen Eltern und sich von dem einmal abgesagt hat und später vielleicht wieder dazu. Details zu dem Fall weiss ich nicht, aber im Solothurnischen hat es viel nachgekommen, die irgendwann einmal gefunden haben, wir wählen den Weg vom täuferischen Glauben nicht mehr und haben sich dort niedergelassen, wo sie sind. Ja.
Warum dass sich die Holländer so für Täufer eingesetzt haben?
Also, es ist ja interessant, dass die holländischen Interventionen in Bern zusammengesetzt waren. Erstens einmal von holländischen Mennoniten. Zweitens von reformierten holländischen Theologen und Pfarrer. Das waren im Prinzip oft Studienkollegen von bernischen Pfarrern, die sich eingeschaltet haben. Und drittens von der holländischen Obrigkeit. Grund von dieser Dreiheit ist erstens die, in Holland ist Täufertum schon wesentlich früher nicht mehr verfolgt worden. Die holländischen Mennoniten haben zwar eine eigene kirchliche Identität behalten, haben sich aber in einer toleranteren Umgebung doch weitgehend in ihre Gesellschaft hineinbegeben und haben eine wichtige Rolle gespielt. Also bis hin zu einem Rembrandt, der noch gewisse Bezüge hat zum Täufertum und so. Also sie sind durchaus auch integriert gewesen, ein Stück weit in der holländischen Gesellschaft. Warum sie sich so eingesetzt haben? Erstens einmal haben sie eine relativ starke, auch sozialdiakonische Oder gehabt. Zweitens ein Bewusstsein von einer geistlich-theologischen Verwandtschaft, auch wenn sie nicht in allem genau gleich dickt haben. Und drittens, würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht noch etwas weiteres interessant gewesen. Manche holländische Mennoniten haben selber genau darunter gelitten, dass sie gesagt haben, je reicher und akzeptierter wir werden, und wir sind drauf und dran, ja, desto mehr verlieren wir ein bisschen etwas von unserer traditionellen Salz- und Lichtkraft. Ja. Wir werden so irgendwie angepasst. Und manche haben in der Unterstützung von diesen verfolgten, armen, vielleicht ein bisschen radikalen Schweizer, nicht mehr durch, wie etwas von ihren Sympathien deutlich gemacht, wo sie gesagt haben, die haben noch etwas von dieser Radikalität, wo bei uns durch immer mehr Luxus, Wohlstand und Akzeptanz barab geht's droht. Also das, denke ich, ist noch immer durch noch etwas gewesen, was man manchmal auch mit Text nachher belegen kann. Aber wie schon gesagt, es sind enorme Beträge gewesen, die Holländer investiert haben. Und manchmal auch fast den Bach ab, denn ich habe ja darauf hingedeutet, man hat investiert, dass die Leute Wiederaufbau bekommen haben in der Pfalz, im Elsass und im Kraichgau. Und 5 bis 10 Jahre später ist es wieder das Aufmarschgebiet gewesen von der grossen Armeen von Europa, nicht? Der Louis XIV hat eine Expansionspolitik getrieben und 10 Jahre später ist alles, was aufgebaut worden ist, wieder kaputt gewesen. Und wieder haben die Holländer neue Sammlungen gemacht. Ja. Das ist nicht mehr durch etwas vielleicht von dieser Motivation dann im Hintergrund, die mitschwingt. Also Geschwisterhilfe. Ja.